Herzlich willkommen zum Fisch im Wasser Podcast. Professor Dr. Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln und Christopher Patrick Peterka vom Global Think Tank Ganaka sind meine Gäste. Und das sind gleich zwei Leute, die für Fisch im Wasser total wichtig sind, denn sie sitzen bei uns im Beirat. Ich bin Stefan Sauerzhaft, der Geschäftsführer von Fisch im Wasser, der Denkfabrik für Bewegung, Ernährung und Regeneration. Und nicht ganz zufällig sind das die drei Bausteine der Formel Frohböse, die wir gemeinsam mit dir, Ingo, entwickelt haben. Bleiben wir mal bei der Regeneration. Hast du heute was für deine Regeneration schon getan? Und wenn ja, hast du was Digitales dabei verwendet?
Nee, ich habe einfach nur gut geschlafen. Und das reicht aus. Und dafür brauche ich keine Digitalisierung, denn ich weiß, wenn ich morgens aufwache, ob es gut war oder eben nicht.
Okay, Christopher, was hast du zum Frühstück gegessen?
Flüssignahrung in Form einer halben Literflasche Proteinshake.
Hat das irgendetwas mit digitalen Ratgebern zu tun oder ist das einfach, dass das hast du irgendwann mal gefunden und nutzt das?
Das hatte mehr damit zu tun, dass ich verschlafen habe und deswegen eine Viertelstunde weniger Zeit hatte, um mich auf mein Training um 8 Uhr vorzubereiten. Und dann musste das eben auf dem Weg geschehen.
Ingo, er trainiert schon um 8 Uhr. Das ist vorbildlich.
Finde ich auch. Ich finde überhaupt, dass Menschen mehr trainieren sollten. Und wenn Christopher wirklich so früh am Morgen etwas tut, ist das ein wunderbares Beispiel für unsere Gesellschaft.
Super, dann haben wir jetzt auch die Bewegung schon mit dabei gehabt. Mhm. Aber ihr merkt, ich will irgendwo auf Digitalisierung und digitale Helferlein hinaus. Mhm. Ingo, nutzt du sowas?
Nee, ich nutze nichts. Ich habe ja über meinen Sport relativ gut gelernt, auf meinen Körper zu hören. Und ich habe natürlich mal begonnen, irgendwann so in den 80er Jahren, wo die Herzfrequenz besser aufkam, mich damit auseinanderzusetzen. Habe ich auch genutzt, nutze ich aber nicht mehr, weil ich glaube, dass ich schon die Potenziale habe, auf das, was sich so in meinem Organismus verändert, zu schauen, das zu bemerken, dahin zu gucken und dementsprechend auch Änderungen herbeizuführen. Und deswegen, ja, ich höre auf die Stimme meines Organs.
Aber das kann nicht jeder.
Das kann nicht jeder, das muss man lernen, das ist gar keine Frage. Die Stimme des Körpers ist wie eine Fremdsprache, das muss man erlernen. Das ist für die meisten Menschen so, als wenn sie auf der Domplatte stehen und da steht so eine Gruppe Japaner und man steht daneben, man versteht ja nichts. Der Körper erzählt einem ja unendlich viel, setz dich doch mal gerade hin und ich habe jetzt Hunger und ich habe Durst und ähnliche Dinge, erzählt er uns ja. Und wenn ich das verstehe, dann brauche ich in der Regel nicht eine externe Information, die mir das versucht zu erzählen.
Christopher, ich spekuliere mal, du würdest das zwar dem Ingo zugestehen, aber würdest sicherlich Vorteile sehen, für andere Menschen doch auf solche technischen Hilfsmittel zu setzen.
Ja, grundsätzlich ist das genauso richtig, wie du es sagst, Stefan. Ich glaube, dass du, Ingo, da in einer sehr besonderen Situation dich findest. Du bist top ausgebildet, du hast die Ressourcen, du hast die Kompetenzen, du hast die Erfahrung. Und auch vor allem das Bewusstsein, um eben mit dieser Kakophonie der unterschiedlichen Signale sehr angemessen umzugehen. Und ich glaube, das trifft für über 99% der Menschen vermutlich so nicht zu. Und deswegen denke ich, dass die Quellen der Sensoren und der Software-Stückchen, die diese Informationen dann aufbereiten und zur Verfügung stellen für jeden Einzelnen und jede Einzelne, tatsächlich sehr, sehr hilfreich sein können, um eben ein besseres Bewusstsein für diese Sprache des Körpers, aber auch natürlich der Psyche, vielleicht aber auch nicht nur unsere eigene, sondern ja auch die unserer Lieben, zu entwickeln. Es ist sicherlich kein magisches Instrument, das für sich alleine plötzlich alle Probleme löst. Das würde ich dem schon noch bei anstellen.
Vielleicht ist es ja so, dass auch ich deswegen ein wenig kritisch, hat man ja gerade vielleicht gemerkt, dem gegenüberstehe, weil ich glaube, und das erkennt man ja schon daran, dass ich es ja gelernt habe und ich habe ja gerade schon über die Stimme des Körpers, über die Fremdsprache gesprochen und Fremdsprache muss man ja auch erlernen, dass man ja eine gewisse Grundkompetenz benötigt, um die Sprache letztendlich zu verstehen. Also ich muss das Vokabular kennen, aber auch die Grammatik kennen. Und das bedeutet auch für Signale des Körpers, ich muss sie verstehen. Also ich muss deren Grammatik und Vokabular verstehen. Das Vokabular bekomme ich aktuell von der Industrie vorgegeben, weil es mir sagt, das sind die wichtigen Parameter. Diese Vokabel musst du lernen. Aber die zu nutzen und einzusetzen über die Grammatik, das setzt voraus, dass ich ein gewisses Verständnis habe von dem, was mir da mitgeteilt wird. Und deswegen, meines Erachtens, reicht es nicht aus oder greifen diese Produkte meistens zu kurz, wenn sie einfach nur messen, ohne Interpretation, Analysen und so weiter und so fort, mir zusätzlich zu geben, weil sonst kann ich damit nichts anfangen.
Ja, Zustimmung. Je höher der Anspruch ist, desto richtiger ist, glaube ich, deine These. Wenn wir ein paar Etagen tiefer einsteigen, glaube ich, dann können wir aber schon sehen, wie ganz einfache Signale helfen, einfach mal auf den Hund zu kommen. Wenn also eine Smartwatch zum Beispiel sagt, steh doch mal auf, ja, du sitzt jetzt seit 3 Stunden, dann könnte das, glaube ich, so ein Signal sein, von dem ich gerade spreche. Ja? Oder hol mal Luft. Ja, ich meine, du lachst jetzt ja, und denkst, Mensch, das kann doch nicht sein, dass einem das nicht bewusst ist. Aber ich glaube schon, dass die Beobachtungen zeigen, dass tatsächlich mehr und mehr Menschen das vergessen. Die verschwinden dann eben irgendwo in ihrer Arbeitsplatzbeschreibung und Umgebung, ja, und bedienen irgendwie noch irgendwelche Tastaturen und vergessen tatsächlich mal tief durchzuatmen. Und ich glaube, so ein starkes Signal eines Wearables zum Beispiel kann da eben helfen zu sagen, ach ja, stimmt. Ich bin ja ein atmendes Wesen und da könnte es helfen, tatsächlich mal einen tiefen Atemzug zu machen, aufzustehen, sich eine Runde zu bewegen. Wir haben das, glaube ich, auch ganz stark in der Pandemie gesehen. Ich fand das Beispiel des Händewaschens dabei ganz auffällig, wo uns plötzlich etwas bewusst wurde, was eigentlich hätte längst selbstverständlich sein müssen, seit vielen, vielen Jahrzehnten, nämlich, dass wir uns regelmäßig die Hände waschen sollten.
Ja, und dass meine Apple Watch mir sogar sagt, dass ich das jetzt 20 Sekunden lang erfolgreich getan habe und dass es dann ausreichend gewesen ist.
Ja. Wir Menschen sind eben schludrig. Ja, das muss man vielleicht einfach sich auch mal eingestehen. Und abgesehen vielleicht von Leistungssportlern oder Spitzenwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, da nicht ganz so diszipliniert. Und am Ende des Tages muss es natürlich ein Zusammen sein. Ja, ich glaube nicht, dass die Technik das ersetzen kann, was wir an Bewusstheit brauchen, um unsere Gesundheit tatsächlich auch zu würdigen. Und nichtsdestotrotz kehre ich zurück zu dem Ausgangspunkt, bin ich davon tief überzeugt, dass wir ohnehin die Verschmelzung von Mensch und Maschine ja schon längst erlebt haben. Klar. Das ist ein historischer Fakt, das ist keine futuristische Fantasie und dass wir damit jetzt umgehen lernen sollten.
Wir bei Fisch im Wasser wollen ja den Menschen dabei helfen, sich gesund, fit und leistungsfähig zu halten. Und dabei unterstützt ihr beide uns. Und dabei gibt es natürlich auch digitale Produkte. Mhm. Vielleicht kommen wir am Ende unseres Gesprächs in eine Zukunft, die es vielleicht sogar teilweise schon gibt, wie sinnvoll das Ganze passieren kann. Aber bleiben wir nochmal bei den einfachen Dingen, bei diesen Messen, bei diesen Erinnerungen, bei Beweg dich, steh auf. Ingo, würdest du sagen, das kann teilweise helfen? Das sind so kleine Signale oder muss es immer mehr sein?
Ich glaube, dass wenn Hippokrates vor über 2000 Jahren schon derartige Geräte gehabt hätte, hätte er sie schon eingesetzt. Denn er hat schon damals gesagt, die Menschen brauchen irgendetwas, was einen an die Hand nimmt, um durch den Dschungel des Lebens und seine vor allem durch die Gesundheit des Lebens irgendwie gut zu kommen. Und das war früher eben vielleicht der Buddy, der Lotse oder wie auch immer. Und jetzt kann es die digitale Welt übernehmen. Und das ist ja nichts anderes. Das heißt also, Menschen benötigen in der Tat, wie Christoph es gesagt hat, immer eine Handreichung. Um vielleicht doch dieses schludrige Verhalten, wie du es gesagt hast, vielleicht doch umzuwandeln in eine gewisse sinnhafte, sinngerechte Aktivität zum Beispiel oder Verhaltensweise. Und da brauche ich manchmal wirklich, weil ich mich ja verliere oft in vielen Welten, die uns auf uns eindreschen. Und das hat das digitale Netz ja auch wunderbar, auch das Internet ja auch geschaffen, dass wir uns dort verlieren mit diesen fantastischen Dingen, die da auf uns einpreschen, weil sie so toll sind natürlich auch, dass Ablenkung daraus stattfindet. Ja, wir brauchen jemanden, der uns wieder zurückholt in die Welt, in die Achtsamkeit, mit uns selber wieder vernünftig umzugehen. Und wenn wir da Push-Nachrichten, gerade für jene Menschen, wie ihr richtigerweise beschrieben habt, die doch keine Sensibilität für sich selber haben, dann ist das genau eine wunderbare Strategie. Trotz allem wäre mir parallel immer wichtig, dass ich eben bitte nicht meine Verantwortung für mich selbst abgebe an eine derartige Instrumente, an ein derartiges Instrument, sondern ich muss einfach lernen, parallel dazu vielleicht die Eichung zu erfahren über das Instrument, aber parallel es immer in einen Kontext zu bringen, zu meinem eigenen Empfinden, zu meinen eigenen Gefühlen, zu meiner eigenen Emotion, zu meiner eigenen quasi ja Gesundheit und Health und wie auch immer. Das ist, glaube ich, wichtig und dafür brauchen wir noch Anleitung.
Ja, ich glaube auch, es kann kein Quick-Fix sein. Also nach dem Motto, ich schaffe mir so ein Gerät an und ich suche mir vielleicht eine Funktion aus und dann laufe ich damit jetzt 20 Jahre durchs Leben. Sondern ich glaube, ganz am Anfang sollte tatsächlich erstmal stehen, eine Orientierung und auch eine Wissensvermittlung dazu, was bedeutet Gesundheit eigentlich und wie kann sie heute, anders als vor 2000 Jahren, tatsächlich eben auch mit einfachen Mitteln der digitalen Welt besser vermessen werden und eben auch rückgemeldet werden. Und ich halte es für zum Beispiel einen sehr angenehmen Zustand, wenn ich einen Menschen sehe, der souverän auch damit umgehen kann, wie ihm diese digitalen Helferlein dann vielleicht einen Stups geben, bis hin dazu, dass er oder sie auch ganz bewusst sich dann entscheidet, eben Mensch zu bleiben und zu sagen, ich ignoriere diesen Stups jetzt, ja, aber ich ignoriere ihn bewusst. Und es gibt natürlich auch sehr krasse Varianten, bis hin zu Armbändern, die kleine Stromschläge tatsächlich auslösen, die von Menschen benutzt werden, die sich sehr hart disziplinieren wollen. Soweit würde ich ungern gehen wollen. Ich glaube, das ist der Rohrstock, den haben wir aus guten Gründen abgeschafft. Aber so ein liebevoller Stups tatsächlich nach dem Motto, Mensch, du hast die Woche echt wenig geschlafen, Ingo. Ja? Und vielleicht bist du gerade tatsächlich im Kopf woanders, hast irgendeine Krise, die jeder Mensch einfach irgendwann mal in seinem Leben hat. Muss auch nicht die Großkrise sein. Hast es deswegen vielleicht nicht so richtig bewusst auf dem Schirm. Sieh mal zu, dass du vielleicht am Wochenende eine Aktivität weniger planst. Halte ich schon für sehr hilfreich.
Ich auch. Also es ist eine vernünftige didaktische Methode eines anderen Vorgehens. Das heißt, so wie wir früher möglicherweise andere Methoden des Lernens impliziert haben, auch in der Bildung beispielsweise, haben wir Selbstbildung ja nie gelernt. Und das bedeutet auf der anderen Seite, ja, hier haben wir eine Didaktik, eine neue Didaktik, die eben digital daherkommt. Und warum denn nicht? Und das kann man wunderbar in neue pädagogische Konzepte mit dem Ziel eben der Lebensstilveränderung, so wie ich es mir ja immer wünsche, nutzen. Und wenn man das in irgendeiner Form verbindet, wie du gerade beschrieben hast, ist es genau richtig. Auf der anderen Seite sehe ich gerade doch eine Entgleisung. Diese Entgleisung, ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben ja so eine Diabetes-Pandemie aktuell in Deutschland und die Medizin stürzt sich ja sehr stark auf die Digitalisierung. Ist natürlich unter dem Aspekt kostengünstig unterwegs zu sein sehr gut. Im Augenblick hat der Deutsche ja etwa 10 bis 12 Arztbesuche pro Jahr. Die kann man vielleicht durch Digitalisierung reduzieren. Spart man Kosten ein. Aber wir wissen letztendlich, dass diese Parameter häufig nicht an der Wurzel des Übels ansetzen, sondern, oder diese Messungen, sondern eben nur symptomatische Faktoren ermitteln können. Und daraus erlernt letztendlich, wenn ich da um diese Pakete, dieses digitale Paket nichts herumbilde, was letztendlich Kompetenzen vermittelt, verhaltensmodifiziert, also auch Wissen letztendlich schafft, dass das zu kurz greift. Das heißt also, sich auszuruhen auf den digitalen Daten, wie du gerade richtigerweise beschrieben hast, wird gerade so in der Medizin eingesetzt, um vielleicht ökonomische Strategien eben der Behandlung möglich zu machen. Vergessen dabei aber den Menschen. Ja, und reduziere es auf ein Messparameter und vor allem auf den Lebensstil der Menschen. Und da würde ich mir in der Zukunft wünschen, andere Diskussionen noch mehr zu bekommen, eben Produkte echt weiterzuentwickeln, die das möglich machen.
Das heißt, es gibt natürlich sehr viel Technik, die hergestellt wird und die messen kann. Ich komme nochmal zur Messung zurück. Und wenn man sich überlegt, dass ich jetzt vielleicht bald irgendwo auf einer Toilette sitze, wo mein Morgenurin detektiert wird, dass die Zahnbürste funkt, wie meine Mundflora irgendwie zusammengesetzt ist, dass ein Tröpfchen Blut auch noch abgenommen wird und irgendwelche implantierten Sensoren den Rest erledigen, dann könnte es am Ende so sein, dass ich sozusagen willentlich meinen Körper gar nicht mehr ansteuern muss, sondern dass mir sozusagen überhaupt gesagt wird, das musst du jetzt noch tun. Und so funktioniert das. Kann das gehen?
Ich glaube schon, dass wir in die Richtung gehen könnten. Ja, und wir sind gar nicht so weit entfernt davon. Es gibt ja schon sehr viele, wenn ich es denn verstehe und richtig einsetze, gibt es ja schon viele Informationen. Bis zu 7.000 oder 8.000 Parameter können ja vom Körperlichen bisher ermittelt werden und auch von emotionalen Dingen ermittelt werden. Und die sagen mir schon in bestimmten Aspekten, so steht es um dich. Ja.
Also ich halte das tatsächlich auch für heute schon zutreffend und persönlich ist meine Meinung dazu, das ist eine Katastrophe. Ja, und wir sind dabei eigentlich in einem Thema, da geht es für mich überhaupt nicht um die Frage nach einem besseren Produkt oder einer besseren Dienstleistung, sondern es geht um einen Systemwettbewerb. Das ist jetzt sehr komplex, aber ich denke, wir können uns dieser Anstrengung sozusagen auch nicht wegdrücken, also wir können uns davon nicht ducken. Wir sehen das zum Beispiel in China, wo ein Staat eben sagt, ich nehme jede Information zu einem persönlichen Leben auf und verarbeite die in einer Art und Weise, wie eine kleine Gruppe von Menschen es für richtig hält. Ja? Und dementsprechend werden dann eben auch ganz harte Konsequenzen gezogen. Ja? Menschen dürfen bestimmte Dinge noch tun und bestimmte Dinge nicht mehr tun, je nachdem, wie sie leben. Ja, das heißt, da bestimmt also das System über den Einzelnen. Das kennen wir, das ist ja auch historisch schon eine lange Linie. Und wenn wir uns jetzt hier sozusagen in Ermangelung einer alternativen, besseren, ganzheitlichen Idee ähnlich der Technik etwa zum Beispiel ergeben. Ja, wir haben das in der Pandemie gesehen. Also es gibt im Augenblick auch in Deutschland einen starken Hang in der Bevölkerung, soziale Kontrolle etwa am liebsten sozusagen abzugeben an ein Stück Technologie. Mhm. Was natürlich völlig kurzsichtig ist, da ja letztlich die Technologie immer auch irgendwo auch rechtlich ja, verortet ist in irgendeinem Akteur oder einer Akteurin und eben auch geschrieben wurde von Software-Ingenieuren und Ingenieurinnen, die eine bestimmte Wertvorstellung verfolgen. Und das darf nicht so sein. Und wir müssen zurück tatsächlich zu dieser, ich habe es am Anfang schon gesagt, Bewusstwerdung, dass ich selber eben eine Verantwortung auch dafür habe, wie ich mit mir umgehe. Und dass ich aber eben auch ob dieser Verantwortung vielleicht auch diese Augmentierung ja, meines Lebens heute vielleicht nutzen sollte und ich gehe sogar so weit zu sagen, nutzen muss. Mhm. Ja, weil ich sonst einfach tatsächlich zu faul, zu bequem und letztlich steinzeitlich lebe. Ja, ich kann doch nicht auf der einen Seite eine Diskussion darüber führen, dass wir irgendwo hier eine Erosion von Demokratie im Bereich Meinung und Nachrichten haben seit 20 Jahren, darüber, dass wir soziale Medien nutzen, die auch ganz viel mit uns psychisch und chemisch tatsächlich ja tun, ja, in der Art und Weise, wie wir uns bewegen durch die Gesellschaft und im Thema Gesundheit dann so tun, als ob wir jetzt bei Null anfangen würden und nur über Dinge sprechen, die in der Zukunft liegen. Das ist aus meiner Sicht einfach grundfalsch.
Vielleicht, aber wir messen ja sowieso schon gesundheitliche Daten seit vielen Jahrzehnten, fast Jahrhunderten. Wir wissen ja, erstens haben wir einen Spiegel, der uns ja auch ein Messparameter darstellt, wo wir ja erkennen, was verändert sich. Und wenn man da richtig hinschaut, erkennt man ja möglicherweise auch quantitative Veränderungen, die sichtbar werden. Also das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, das wird ja auch häufig unterstützt durch eine Waage, die jeder im Badezimmer hat, ist ja nichts anderes als eben eine Messgröße. Nur auf einer sehr einfachen Art und Weise. Und trotz allem, und das zeigt uns das ja, handeln Menschen eben nicht entsprechend dieser Messwerte. Denn sonst hätten wir das Übergewichtsproblem nicht, weil jeder bekommt es jeden Tag vorgeführt und die Dramatik erkennen wir ja. Das heißt also ausschließlich Messwerte ohne Handlungsanweisungen und Handlungsempfehlungen dahinter zu verstecken oder dahinter wirklich zu platzieren, das geht ja schief. Also, wir brauchen dringend eben Messwerte, um Sensibilitäten, Achtsamkeiten zu entwickeln, Motivation möglicherweise zu entwickeln, aber abgeben darf ich das Ganze nicht, sondern ich muss immer noch die Verantwortung für mich selber haben. Dafür geben mir diese Instrumente Informationen, aber handeln muss ich immer noch selbst.
Ja, und noch mehr. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich mehr anstrengen, ein besseres, ein auch moderneres Bild davon zu entwickeln, was bedeutet Gesundheit heute? Ja. Was bedeutet, das ist eine andere Debatte, Wohlstand heute. Ja. Ja. Wir haben eine relativ fortschrittliche Diskussion, wie ich finde, jetzt aktuell zu der Frage, ist es wirklich die Zahl auf unserem Konto, die uns wohlständig, die uns reich sein lässt? Oder ist es nicht eben, und da ist die Brücke ins Thema Gesundheit, ein positives Lebensempfinden, ja, dass ich wenig Angst habe, dass ich so etwas wie Zuversicht empfinden kann, dass ich, Ingo, ruhig schlafen kann. Ja. Ja. Ob ich das dann so reflektiert tun kann wie du, das ist eine andere Frage. Mhm. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dieser Systemfrage. Die aktuelle Situation ist aus meiner Sicht gekennzeichnet von einem absolut ökonomischen Primat. Das heißt, es geht immer nur um das Incentive-Leistungsparameter und Incentive-Rabatt zum Beispiel. Ja. Und das ist aus meiner Sicht fatal. Ja. Es ist auch nicht ganzheitlich. Und wir werden ein Riesenproblem damit bekommen, wenn wir nicht auch systematisch, also auch über die entsprechend dazu demokratisch legitimierten Institutionen, ja, wie zum Beispiel Gesundheitsministerien oder von mir aus auch noch Krankenkassen, zu einem grundlegend ganzheitlich besseren Verständnis von Gesundheit, Lebensführung kommen, was da alles noch dranhängt, auch an Daten und Datenschutzthemen und so weiter, will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber ich glaube, dieses Zusammensehen ja, und auch das Neuorientieren, wo will ich eigentlich hin? Nämlich, du hast es schon gesagt, will ich einfach nur günstiger leben, ja, günstiger Systeme betreiben oder will ich besser werden? Das müssen wir anpacken.
Du hast den Zwang gerade genannt. Man hat ja leider bei uns in Deutschland gesehen, dass als der Impfzwang sozusagen um die Ecke dann doch gebogen kam, dass es dann zu Ende war mit dem Impfen und deswegen hängen wir da hinterher. Gleichermaßen könnten jetzt Krankenkassen sagen, wir verlangen, dass du irgendwelche Wearables trägst, detektieren dich und wenn du nicht mindestens deine 10.000 Schritte gelaufen hast oder wenn du mal wieder fetter geworden bist, dann knallen wir dir den Beitrag hoch. Das sind ja Diskussionen, die es schon immer gegeben hat. Mhm. Da wehrt sich fast alles dagegen, auch denke ich zu Recht, weil wo fängt man an, wo hört man auf, ne? Was die körperlichen Parameter angeht. Ist es dann nicht Aufgabe von Menschen, die ganzheitlich denken und wirklich dem Menschen und seiner Gesundheit zugewandt sind, eine Art Synthese herzuführen, also die Technik zu nutzen auf der einen Seite, aber es letztlich immer aufs Individuum zu kanalisieren und dem Individuum dann die Möglichkeiten in die Hand zu geben, entsprechend für sich gut zu handeln.
Grundsätzlich ja, also das ist ein schöner Hinweis, den ihr beide gemacht habt. Also es ist erstmal so, dass die Krankenkassenversicherer insbesondere ja auch schon seit vielen Jahren unterwegs sind, natürlich immer darüber nachzudenken, gibt es Malus oder Bonus in diesem System? Und das wird kommen, insbesondere dann, wenn der Kostendruck steigt und der wird im Gesundheitswesen wird der steigen. Und das können wir uns nicht leisten, dass den Lebensstil der Menschen, der möglicherweise in eine falsche Richtung galoppiert, und er galoppiert in der Tat aktuell, dann alle solidarisch wie immer noch zu finanzieren. Das müssen wir hinterfragen, das ist ganz wichtig. Dabei ist es aber dann sehr bedeutsam, dass wir, wie Christopher gesagt hat, den Gesundheitsbegriff anders definieren, viel weiter fassen. Er darf eben nicht als nicht vorhandene Krankheit beschrieben werden. Und wir definieren in Deutschland ja aktuell schon, und das ist ja leider eine Philosophie, die mir auch große Sorge betreibt, Risiken und Risikofaktoren bereits als Krankheit. Nehmen wir das Thema Bluthochdruck. Ist ja keine Krankheit, ist ein Risikofaktor. Cholesterin ist keine Krankheit, ein Risikofaktor. Zucker, keine Krankheit, ein Risikofaktor. Und darüber beschreiben wir quasi das gesamte Gesundheitswesen. Das heißt, wir haben noch nicht einmal im Augenblick quasi die Kompetenzen, wirklich zu definieren, was ist Krankheit, sondern wir orientieren uns an Risiken, die wir behandeln und die extremst viel kosten, generieren, immer unter der Vermutung, daraus könnte sich irgendwann eine nachhaltige Krankheit ergeben, rein spekulativ. Wenn wir aber den Gesundheitsbegriff etwas anders formulieren würden, nämlich losgelöst von Krankheit, sondern eher in Richtung subjektives persönliches Wohlbefinden ausweiten würden, mit vielen anderen ganzheitlichen Aspekten, emotional, soziale, kognitive, körperliche, es Wohlbefinden zu generieren, wie es die Formel Frohböse ja auch insgesamt beschreibt, dann ergehen wir einen Weg, ich glaube, der alle Menschen mitnimmt und in ihrer individuellen Situation auch mitnehmen muss, wie wir gerade richtigerweise diskutieren. Und dann ergibt sich ein völlig anderes, auch ökonomisches Verständnis von Gesundheit, was dann auch andere Themen viel mehr auf die Agenda bringt, als nur bestimmte körperliche Merkmale zu behandeln, die dann doch letztendlich mit der Gesundheit rein fiktiv, wie Nietzsche es gesagt hat, nichts zu tun haben.
Ich gehe nochmal zurück nach China. Da gab es ja mal eine Zeit, wo die Ärzte zu der Phase Geld bekommen haben, wo es ihren Patienten gut ging. Und immer wenn die Patienten kommen mussten und etwas hatten, was behoben werden musste, haben die Ärzte plötzlich kein Geld mehr bekommen. Ein eigentlich vom Gedanken her wunderbares Modell, aber das würde natürlich der Medizin und der Pharmaindustrie nicht so viel Gewinne einbringen.
Ja, deswegen, da darf ich noch eben ganz einhaken. Das ist ja noch viel schlimmer. Selbst wenn du nichts hast und gehst zum Arzt, dann muss der Arzt, damit er überhaupt bezahlt wird, etwas finden, ja, etwas herbeireden, damit es Geld im System gibt. Da siehst du mal, wie pervers das System ist. Ja? Man muss suchen.
Aber das System hat sich immerhin hinreißen lassen mit dem Präventionsgesetz, das zarte Pflänzlein der Gesunderhaltung des Menschen gedeihen zu lassen. Und das ist etwas, dem du dich ja sozusagen mit dem Thema Prävention schon seit Jahrzehnten sozusagen zugewandt hast und auch Fisch im Wasser sich das auf die Fahne geschrieben hat. Und das ist eben, glaube ich, die Chance, dass man den Menschen einfach Bock macht auf Bewegung, Ernährung und Regeneration, und zwar in der richtigen Art und Weise. Und das könnte halt ein Schlüssel dazu sein, den anderen Problemen auch vorzubeugen.
Also das hat Christopher ja gerade auch schon mal gesagt. Ich glaube, wir müssen die digitalen Medien, die sehr sinnhaftig sind, in einen anderen Kontext setzen. Und gerade in den Bereich der Prävention passen sie wunderbar hinein. Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich sie im Bereich der Medizin sehr kritisch betrachte, weil sie eben dort nur reduktionistisch einen einzigen Parameter sich herausholen und dann sofort ein Behandlungskonzept dahinter stellen. Und das heißt also, Schlüssel auf und schon gibt es eine Maßnahme. Aber greift viel zu kurz, weil es eben den ganzheitlichen Ansatz der Gesundheit des Menschen nicht wiedergibt. Aber wenn wir das im Bereich der Prävention auf vielfältigen Ebenen eben mit Menschen auch gleichzeitig Kompetenzvermittlung verbinden, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Also wenn Digitalisierung, glaube ich, in der Prävention, kann es durchaus Sinn machen, wenn es sinnhaft und ja, evident und wissenschaftlich fundiert eingesetzt wird.
Ich will, so du gestattest, Stefan, nochmal einfach zusammenfassend so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, von dem ich zehre und auf den ich mich freue und von dem ich auch glaube, dass er ganz viel Anlass bietet für alle Beteiligten im Übrigen. Also auch die Industrie, die du angesprochen hast, egal in welchem Bereich sie tätig ist, ob das die Pharmaindustrie ist, ob das die Lebensmittelindustrie ist, ob das die Agrarindustrie ist, ob das die Dienstleistungsindustrie rund ums Thema Wohlbefinden ist, etc. pp., glücklich machen kann. Man muss sich nur eben bewegen, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Nicht nur joggen oder trainieren, sondern tatsächlich auch vor allem im Kopf bewegen. Das heißt, man muss sich aufmachen für auch neue Geschäftsmodelle, die vielleicht ganz anders sind als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und ich bin tatsächlich überzeugt, dass wir heute im Grunde noch in der Steinzeit uns bewegen. Und dass wir, wenn wir 10 Jahre vorspulen und auf heute zurückschauen, sagen, meine Güte, also das war ja wirklich lustig, wie ihr damals diskutiert habt, ja, wo ihr über einzelne, ja, Smart Watches oder genau, irgendwelche.
Ob wir in 10 Jahren Uhren tragen,
ja, ist dann auch die ganz Frage. Genau, ja, über irgendwelche Ziegelsteine gesprochen haben, die wir heute noch als irgendwie Smartphones in der Tasche tragen. Ich glaube, das, was kommt, ist tatsächlich etwas, das ist auch schon in Ansätzen ganz gut erforscht, personalisiertes Gesundheitsmanagement. Vielleicht wird dann auch aus betrieblichem Gesundheitsmanagement mal sowas wie betriebliches Performance-Management, ja, wo man eben auch wieder ganzheitlicher guckt. Ich glaube, der nächste Schritt dann ist die ganzheitliche Kenntnis des Gesundheitsstatus im Lebensverlauf, also im eigenen, ja, wo ich dann eben auch weiß, ach stimmt, ich habe ja schon mal vor 13 Jahren irgendwo Röntgenbilder bekommen, ja, oder ein Blutbild vor 5 Jahren. Weiß ja heute kein Mensch, noch nicht mal, wo es liegt, ja, wen man anrufen könnte, ob man da mal reingucken kann. Nein, das muss immer alles das wieder neu gemacht.
Darfst du nicht reingucken, genau.
Ja, guck mal, ja, so. Das meine ich mit Steinzeit, ja. Und dann kommt für mich als letztes eben auch vielleicht sowas wie eine KI-geboosterte Lebensführung, die aber auch nur dann Sinn macht, wenn das eben tatsächlich auch reif, seriös, akademisch begleitet und auch nach einem gemeinsam erklärten Wertemuster eben dann so vollführt wird. Und dann interessiert mich offen gestanden nicht mehr, wo der Sensor sitzt, ja, ob der in der Laterne an meinem Parkplatz, in meinem Auto, in meiner Toilette oder was weiß ich, was in der Fußmatte untergebracht ist. Der ist dann irgendwo da und verschwindet einfach im Hintergrund und ich muss den auch gar nicht immer sehen und bedienen und dann gehen mir diese digitalen Assistenten hoffentlich nicht mehr so auf die Nerven wie heute.
Ja. Und deswegen haben wir uns ja bei Fisch im Wasser als Denkfabrik für Bewegung, Ernährung und Regeneration eben auf den Weg gemacht, diesen Digitalisierungsaspekt möglichst individuell zu denken und den Menschen etwas an die Hand zu geben, wo sie sozusagen Fragen stellen können, wo sie sich schlau machen können, wo sie auch motiviert werden. Und so ein digitaler Präventionsbegleiter, das könnte, je schlauer der natürlich wird. Und in der Tat, wenn am Ende sehr viele Menschen mitmachen, kann man eben über künstliche Intelligenz das Ding noch immer schlauer machen, noch immer individueller machen. Das könnte der Weg sein, wie man eben sozusagen gesunde Erhaltung mit Spaß und Freude hinbekommen kann. Und dabei unterstützt ihr uns ja auch.
Ja, und insbesondere nämlich bei jenen Entwicklungen, die wir aktuell ja in Deutschland haben, braucht es aktuell neue Strategien, neue innovative Konstrukte. Denn sonst geht es ja schief, wie wir aktuell sehen. Die Daten werden ja immer schlechter. Das bedeutet also, unser Gesundheitswesen wird bis zum Jahr 2030, was die Ausgaben betrifft, sich verdoppeln. Und das wird eine sozialökonomische Krise, also die nächste Krise hervorrufen, da bin ich sehr, sehr sicher. Und dafür brauchen wir Instrumentare, digitale Instrumentare, da bin ich mir sehr sicher sogar, um alle Menschen zu erreichen, gleichberechtigt, personalisiert und auf höchstem wissenschaftlichem Niveau. Und da freue ich mich eben, dass Fisch und Wasser sich da so engagiert, eben den ersten digitalen Präventionsberater auf maximaler Individualisierung wirklich konstruiert zu haben. Insbesondere auch, dass Menschen dort Beratung erfahren, konkrete Beratung erfahren, entsprechend ihrer individuellen Dürfnisse, Wünsche, Neigungen und Interessen. Weil das ist ja das Wichtige. Jede Jeck ist ja anders, wie wir in Köln sagen. Und das gilt es eben so ein bisschen losgelöst von den klassischen medizinischen Leitlinien, die ja Standardisierung darstellen und nichts anderes. Also Standardisierung heißt ja immer Reduktion. Und damit treffen wir eben die individuellen Bedürfnisse, gerade in der Prävention eben nicht. Und das durch ein Instrumentarium, sei es mit KI unterstützt, zu realisieren, das ist bahnbrechend.
Und dass natürlich auch immer die analoge Welt, nämlich die du und ich und Menschen sind gemeinsam zusammen, Welt mitdenkt und daraufhin kanalisiert und die Menschen zusammenbringt und auch Angebote natürlich der Beratung von echten Menschen mitdenkt, denn das wird hoffentlich nie umsonst sein und hoffentlich wird es eben nie so sein, dass es allein das Handy richten kann, sondern es gehören beide Sachen mit dazu. Vielen Dank euch beiden. Wir haben es fast auf eine halbe Stunde gebracht, sehe ich gerade. Und da wir eine halbe Stunde lang werden wollten, ist das ja richtig gut. Vielen Dank, Christopher Patek-Peterka. Vielen Dank, Professor Dr. Ingo Frohböse. Das war der Fisch im Wasser Podcast. Machen Sie es gut.